Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Birgit Breitschuh, Partner bei Oliver White, und Jochen Rahm, Managing Director und CTO bei Promatis, zu Gast. Wir sprechen gemeinsam darüber, wie man Unternehmen durch volatile, unvorhersehbare Zeiten steuert und welche modernen Steuerinstrumente und Technologien es gibt, die Unternehmen heute und in Zukunft nutzen sollten. Stichwort Integrated Business Planning und alles, was damit zusammenhängt. Doch bevor wir loslegen, habe ich heute noch einen interessanten Tipp für euch. Denn die Bundesvereinigung Logistik, BVL, sucht aktuell nach Verstärkung für das Team. Ganz konkret geht es um zwei sehr spannende Positionen, die ich mal eben kurz mit euch besprechen möchte. Die erste Stelle nennt sich Projektmanager, Managerin Logistiktrends. In dieser Rolle geht es offiziell um die Identifikation und Aufbereitung von neuen Trends und Entwicklungen in der Logistik, inhaltliche Planung und Umsetzung von digitalen Veranstaltungs- und Workshop-Formaten und Erstellung von Content-Beiträgen. Mit anderen Worten, diese Person arbeitet zum Beispiel auch mit an diesem Podcast. Das heißt Themenplanung, Gästeplanung, Formatentwicklung und so weiter und so fort. In ganz enger Zusammenarbeit auch mit mir. Und für euch zur Information, ich produziere diesen Podcast im Auftrag der BVL und das jetzt schon seit über 2 Jahren. Das heißt, ich weiß ziemlich genau, was für tolle, spannende Aufgaben sich hinter dieser konkreten Rolle hier verbergen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das kann ein mega Karrieresprungbrett sein, wenn man es richtig anstellt. Wenn ihr Lust habt, diesen Podcast und andere spannende Formate der BVL mit voranzutreiben oder jemanden kennt, der oder die auf diese Rolle passen würde, dann geht doch mal auf bvl.de/career. Denn dort findet ihr die genaue Jobbeschreibung für diese coole Stelle. Job Nummer 2, der gerade besetzt werden soll, nennt sich Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeiterin für Kongress- und Fachveranstaltungen der BVL. Dabei geht es in erster Linie um die Organisation und Vermarktung von Veranstaltungen und Kongressen, sowohl Präsenz als auch digital, Betreuung von Ausstellern, Sponsoren und Teilnehmern und die Entwicklung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen. Auch diese Rolle hat natürlich viele Touchpoints mit diesem Podcast. Ich bin also super gespannt, ob vielleicht jemand von euch dabei ist oder ob ihr jemanden kennt, der oder die auf diese Rolle passen könnte. Eine ausführliche Beschreibung hierzu findet ihr auch unter bvl.de/career. 2 super interessante Rollen, tolle Sprungbretter, sehr zu empfehlen. Das Team bei der BVL kenne ich, die sind alle top und haben viele neue spannende Sachen vor. Also ran da. So, und jetzt kommt Birgit Breitschuh von Oliver White und Jochen Rahm von Promatis. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Birgit, hallo Jochen, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Danke für die Einladung.
Hallo Boris.
Sehr schön, ich freue mich aufs Gespräch, denn ich möchte heute mit euch sprechen darüber, wie man ein Unternehmen in den heutigen Zeiten eigentlich richtig plant und richtig steuert. Also Unternehmensplanung, Unternehmenssteuerung in diesen sehr, sehr unsicheren, ungewissen, volatilen, unsicheren, komplexen, mehrdeutigen Zeiten, die man ja so schön mit VUCA beschreibt, ein Begriff, den vielleicht viele schon mal gehört haben, der jetzt auch noch erweitert wurde, darauf gehen wir gleich ein. Aber bevor wir loslegen, gebt uns doch einmal ganz kurz so ein bisschen euren Hintergrund, damit wir verstehen, warum ausgerechnet ihr beiden die perfekten Experten seid, um dieses Thema zu sprechen heute. Birgit, fängst du an? Stellst dich kurz vor?
Ja, gerne. Mein Name ist Birgit Breitschuh, ich bin Partner bei Oliver White. Eine der Voraussetzungen dafür ist, dass man Erfahrung in der Industrie hatte und durch sowas schon mal navigiert hat. Ich war 20 Jahre in der Lebensmittelindustrie und habe dann die integrierte Unternehmensplanung eingeführt mit Oliver White als Partner und habe dann die Seiten gewechselt und bin jetzt seit 8-9 Jahren dabei, anderen Unternehmen dabei zu helfen, eben die gleichen Erfahrungen zu machen.
Sehr gut, also nicht nur Beraterschnack, sondern du hast tatsächlich alles in der Praxis schon erlebt.
Genau.
Sehr schön.
Ich war schon mal auf der Seite.
Ja, genau. Jochen, wie sieht es bei dir aus?
Ja, mein Name ist Jochen Rahm. Ich bin der CTO der Promatis-Gruppe. Ich bin auch schon über 25 Jahre, glaube ich, mittlerweile im ganzen Bereich Beratung tätig, hauptsächlich mit Schwerpunkt Supply Chain. Mhm. Und ich helfe da natürlich Unternehmen, sich in der Supply Chain zu verbessern und zu optimieren. Und hauptsächlich halt in dem Mittelstandsbereich, aber auch teilweise bei großen Unternehmen.
Sehr schön, perfekten Experten für dieses Thema heute. Dann lass uns gleich mal einsteigen, gleich ins Eingemachte gehen. Birgit, erklär uns doch mal bitte einmal so die Welt, einmal die VUCA-Welt. Was ist eigentlich gerade los in der Welt? Was sind so die großen Herausforderungen, denen sich Unternehmen gegenüberstehen, die Lieferketten managen, die Logistik managen, die Unternehmen planen? Beschreib mal die Welt, die das Ganze so kompliziert macht.
Genau, also ich glaube, das kriegt jeder im täglichen mit. Also das ist, ne, wenn man in den Supermarkt gegangen ist am Anfang von der Pandemie und sieht, es sind auf einmal die Dinge, die man glaubt, vorraten zu müssen, sind gerade nicht da. Das ist so die Auswirkungen, die wir gesehen haben. Im Endeffekt, VUCA steht dafür, ne, für Volatilität, Flüchtigkeit, wie du gesagt hast, eine ständige Veränderung, die Instabilität und eigentlich auch dieser schnelle Verlauf von Ereignissen, die wir haben. Also mein Beispiel da ist, eine Celebrity nimmt irgendeinen bestimmten Lippenstift und jeder will jetzt genau diese Farbe haben und dieses Material, wird es einfach sehr starke Ausschwankungen und die führen dann natürlich hier zu einer Volatilität von den Ereignissen. Das U ist dann die Unsicherheit der Planung, wo wir Investitionen machen, die Schwierigkeiten für Prognosen und da ist wirklich, das ist im Endeffekt der Teil der Pandemie. Ich kann das jetzt nicht mehr als Basis nehmen für die Zukunft. Ich habe einfach da nicht mehr diese Informationen, die ich vorher hatte. Also da ist einfach sehr viel Ungewissheit in dem Ganzen.
Ja, und vor allem wichtig nochmal zu betonen, dass diese VUCA-Welt nicht erst seit Corona existiert, sondern schon weit, weit vorher angefangen ist. Vielleicht da noch ein paar Worte zu, dass nicht der Eindruck entsteht, okay, das ist jetzt hier so eine Pandemie und die ist irgendwie hoffentlich irgendwie nächstes Jahr vorbei, wenn alles gut läuft und dann kehrt die Welt wieder zur Normalität zurück, sondern das ist ja im Prinzip alles, was du gerade beschreibst, die Volatilität, die Unsicherheit, die Komplexität, die Mehrdeutigkeit, die existiert schon seit vielen Jahren. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu, was um das richtig einzuordnen, das Ganze.
Genau, das hat sich natürlich auch mit insbesondere der Digitalisierung, also Industrialisierung vorher, aber dann mit der Digitalisierung hat sich das natürlich alles verändert, verschnellert. Also schon lange vor der Pandemie haben sich die Arten, wie Kunden einkaufen, wie sie sich verhalten, haben sich sehr stark geändert. Und da sind einfach auch andere Möglichkeiten. Ja? Also vorher war es die Globalisierung. Das ist wahrscheinlich eine der Schwierigkeiten, die jetzt eher die Konsequenz davon hat, dass Unternehmen sehr global geworden sind. In ein Auto kommen Teile aus 80 Ländern rein. Das ist natürlich dann eine Schwierigkeit, die jetzt heute dann eher im Umschlagen ist, ne, wo man einfach schauen muss, wo kriege ich die Güter dann noch her und oder die Teile, die ich einbauen muss. Also es war schon immer da, es ist immer schneller geworden. Also von daher sind die Unternehmen, die jetzt auch einfacher durchnavigiert haben, sind die sich darauf vorbereitet haben.
Ja, jetzt habe ich gesehen, dass dieses Akronym VUCA nochmal erweitert wurde durch zwei Ds am Anfang, also Disruption am Anfang und am Ende nochmal Diversität. Das ist also die VUCA-Welt, oder wie darf man es jetzt beschreiben? Die VUCA, genau. Also wird nicht einfacher, der Begriff. Jetzt reicht's auch langsam.
Genau. Ich glaube, danach findet man wahrscheinlich ein anderes Wort mit einer besseren Abkürzung, aber das Disruptive ist natürlich jetzt eben einerseits die Pandemie, was wir angesprochen haben, aber es sind eben auch die sozialen Änderungen, die stattfinden, also in der Welt selber, die Technologie, die jetzt natürlich sehr disruptiv da ist, weil viel möglich ist oder eben einiges auch erkannt wird und gesehen wird, was man vorher noch gar nicht hatte. Man hat viel zu viele Daten. Das ist natürlich auch störend in dem Sinne. Und die Diversität, also die Vielfalt im Endeffekt, ist ja das eine mit Gender, und jeder hat das natürlich in seinem Unternehmen auch irgendwo auf der Agenda, die Kultur, ne, das Globale, mit wem wir zusammenarbeiten, wie man sich eigentlich auch auf das Gegenüber einstellt. Und dann ist natürlich ein anderer Teil der Vielfalt ist dieser Generationswechsel, der gerade auch in Deutschland, gerade im Mittelstand, auch relativ dominant jetzt gerade stattfindet. Auch das sind sehr große Themen in der DWK-Welt.
Ja, und jetzt hat uns natürlich gerade die letzten 18 Monate nochmal besonders stark vor Augen geführt, was für Schwachstellen eigentlich noch existieren bei Unternehmen. Lassen wir auch mal deutsche Unternehmen nehmen, Unternehmen in Deutschland, sowohl Mittelstand als auch große Unternehmen, die durchweg durch die Bank, niemand wurde verschont von dieser Welt und von dieser Welle und von dieser Situation. Und ich glaube, auf ganz besondere Art und Weise sind jetzt irgendwie so Schwachstellen klar geworden, dass die Art und Weise, wie man vielleicht in der Vergangenheit noch ein Unternehmen planen konnte und vorausdenken konnte und steuern konnte, die haben sich grundlegend geändert. Welche Schwachstellen habt ihr da so bemerken können mit euren Kunden?
Es gibt tatsächlich im Endeffekt zwei Lager. Ne? Also dann einerseits die, wo das sehr disruptiv wurde in Bezug auf ganz anderer Bedarf, aber viel mehr. Ne? Also alles, was jetzt von außer Haus konsumiert wurde, in jetzt zu Hause, hat natürlich sehr große Probleme oder Schwankungen da gebracht, aber sehr hohen Bedarf. Und das ist eben, wo wir dann kein Toilettenpapier mehr im Supermarkt hatten. Und diesen Bullwhip-Effekt in der Lieferkette, der jetzt auch noch nachschwingt und jetzt auch noch seine Konsequenzen da trägt. Aber dann andererseits natürlich auch Unternehmen, wo auf einmal eben kein Bedarf mehr da war, wo einfach im Moment alles dann zum Stehen gekommen ist und wie man damit im Endeffekt umgeht. Ja. Also das ist natürlich eine große Schwierigkeit gewesen. Was wir jetzt gerade sehen, diese, ja, du sagst 18 Monate später, ich glaube, jetzt ist im Moment der Drang auf, wir brauchen einen Geschäftsprozess, wir müssen was anderes machen, ist jetzt bei allen Unternehmen angekommen, weil das jetzt nicht mehr nur ein kurzfristiges, wir müssen da durch, ist, sondern das ist die neue Welt, die wird disruptiv bleiben, die wird volatil bleiben. Und wir müssen uns richtig aufstellen.
Ja. Haben alle jetzt den Schuss gehört? Und ist das, was du beschreibst, ist das so ein bisschen anekdotisch oder ist es auch tatsächlich durch Studien belegt? Und wie belastbar ist das Ganze?
Also die Studien belegt nicht unbedingt, aber wenn man jetzt einfach in der Beratungswelt rumschaut, ist, glaube ich, jeder gerade da sehr ausgelastet. Also es ist schon ein eindeutiger Trend. Wir haben natürlich Unternehmen, die haben gesagt, gerade jetzt, ne, wir nutzen die Chance mit der Pandemie, die Mitarbeiter sind im Moment würden sonst in Kurzarbeit gehen und haben sich ihre Prozesse, ihre Strukturen angeschaut und vorbereitet für das, was kommt. Aber der Bedarf ist eindeutig, der war ja schon immer da für Unternehmen, die nicht in die Zukunft geplant haben, aber der ist jetzt eindeutig nochmal gestiegen.
Vielleicht zum Einstieg erstmal, was meinen wir eigentlich mit Unternehmensplanung? Was ist damit gemeint?
Für mich ist Unternehmensplanung ein ganzheitlicher Prozess, wo ich alle Funktionen miteinander abstimme, um die strategischen Ziele zu erreichen und immer wieder schaue, was ändert sich, wie wollen wir uns darauf einstellen und das Ganze eben rechtzeitig, ne? damit ich hier wirklich proaktiv rangehen kann, anstatt nur zu reagieren und kurzfristig zu arbeiten. Ne? Und das ist über alle Funktionsbereiche hinweg, also von daher strategisch ausgerichtet, aber ein monatlicher Kontrollprozess, in dem wir immer wieder sagen, ich getan, was ich tun sollte, ist mein Plan realistisch, wo geht's hin, was hat sich geändert, wie stellen wir uns darauf ein?
Ist es generell so, dass kleine oder mittelständische Unternehmen in Deutschland noch eher so im frühen Reifestadium sind und die Großunternehmen schon ein bisschen weiter sind? Oder ist das ein Vorurteil? Kann man das so einfach nicht so einfach formulieren? Stimmt das gar nicht?
Ist tatsächlich eine spannende Frage, weil der Mittelstand in Deutschland ist sehr, sehr stark strategisch auch mit seinen Kunden unterwegs. Ja? Also sehr, ich würde sagen, in Bezug auf Strategie und Langzeitkundenbindung sehr reif und sehr weit schon. Also da, ne, Partnerbindung ist dominant. Von daher gibt es eine Langzeitplanung und auch, glaube ich, die Investitionsbereitschaft. Aber es ist dann eben auch alles relativ getaktet. Ja? Und wenn dann eben was in dem Kartenhaus wackelt, dann, wie jetzt in der Pandemie, dann sind da eigentlich größere Schwierigkeiten. Vielleicht, ich bin immer sehr auf Mitarbeiter auch ausgerichtet, was das für die eben auch macht, weil das eigentlich der Wert für mich, für der Prozess bringt den Wert eigentlich für die Mitarbeiter. Da ist jetzt das Beispiel, der deutsche Mittelstand ist mehr im Management als im Leadership, so auf gut Deutsch, ne, wo jetzt einfach viele auch die Schwierigkeiten hatten mit Homeoffice, ne, werden die Mitarbeiter ihre Leistung bringen, wenn sie gar nicht hier vor Ort sind. Also da ist noch eine sehr starke Top-Down-Kultur gegenüber einem gemeinsamen Miteinander in vielen Bereichen.
Ja, seht ihr denn auch große Unterschiede zwischen den Branchen? Gibt es Branchen, die besonders weit sind, die besonders affin sind für das Thema moderne Unternehmensplanung, andere, die eher weiter hinterherhängen sozusagen? Gibt es Branchenunterschiede?
Es gibt auf jeden Fall Branchenunterschiede, aber jetzt im Reifegrad selber, glaube ich, würde ich das nicht unbedingt bestätigen. Ja? Also da, es gibt natürlich Unterschiede, wenn ich sage, Pharma hatte immer etwas mehr Geld und hat vielleicht noch nicht so mehr auf die Prozesse, die Regularien und sowas geschaut, anstatt jetzt auf die Marge oder auf die vielleicht das effizientere Produzieren. Während im Lebensmittelbereich waren die Margen immer geringer und da wurde immer auf Effizienz geschaut. Aber dennoch sind die von unserer Seite die Probleme, die wir sehen, sind im Endeffekt gleich. Es sagt uns jeder zwar, ne, wir sind anders. Das ist, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Aber im Endeffekt hängt es immer davon ab, stimmen wir uns ab mit den verschiedenen Abteilungen, fahren wir in die gleiche Richtung, arbeiten wir an den gleichen Daten, wie läuft die Informationsfluss hier? Und wer trifft wo die Entscheidung?
Ja, gib uns da vielleicht nochmal so ein bisschen so einen historischen Abriss, wie sich das ganze Feld überhaupt entwickelt hat. Unternehmen zu planen war wahrscheinlich in den 80er Jahren, 90er Jahren, 2000er noch ganz, ganz anders, als es heutzutage ist. Da hat sich viel getan in Bezug auf dass man versteht, wie ein Unternehmen gemanagt wird und auch andere Managementkulturen und Mechanismen und so weiter. Und auch eine Technologiekomponente, da kommt Jochen gleich ins Spiel. Jochen steht schon in den Startlöchern, um dazu was zu sagen. Aber vielleicht fangen wir mal an, so ein bisschen zu beschreiben. Ich weiß, Sales Operations Planning, das war so vielleicht so der erste Step damals, der schon, keine Ahnung, in den 80er, 90ern anfing. Vielleicht mal kurz so die Historie, wie das Ganze anfing, wie das damals hieß und wie sich das ganze Feld so ein bisschen entwickelt hat seitdem.
Genau, das, also wie du sagst, es hat eigentlich angefangen mit der Produktionsplanung, die dann Anfang der 80er in so eine Sales Operations Planung kam, die eigentlich mehr so den Bedarf mit der, also die Nachfrage und das Angebot im Endeffekt miteinander abzustimmen, um ein bisschen diese Balance, die Lieferkette hätte gerne eine konstante Produktion, der Bedarf schwankt oder hat Saisonalitäten, um das Ganze miteinander abzustimmen. Dann danach ging es dann natürlich auch um Bestände und Bestandskontrolle, also auch da kamen die Kosten etwas mehr rein. Was dann zu einer Integrierung der oder diese ganzheitliche Betrachtung auch inklusive der Finanzzahlen geführt hat. Also das heißt, man guckt nicht mehr auf Volumen, sondern man guckt eben auch auf den Wert des Ganzen und später dann eben auch auf die Ressourcen. Ja? Also welche Ressourcen sind dabei und die Profitabilität wesentlich mehr rein. Ja? Und dann hat das Ganze sich so stabilisiert, bis dann immer wieder sich gezeigt hat, eigentlich in den Anfang der 90er, dass wo die Störungen herkamen, waren dann eben durch Änderungen, die am Produkt, am Angebot, am Portfolio, was die Firmen hatten, entstanden sind, also neue Produkte einplanen oder Produkte ersetzen. Das wurde dann integriert und dann hat das Ende der 90er Jahre wirklich diesen IBP-Namen, Integrated Business Planning. Das hat sich jetzt dann weiterentwickelt. Der Horizont, den Firmen hinausschauen, ist weiter geworden. Das ist jetzt 36 Monate, sind die meisten Firmen, mit denen wir arbeiten, soweit schauen die hinaus und dann eben auf einer höheren Flugebene, wo dann die Technologie wieder reinspielt. Wie kann ich das gut machen? Wie kann ich das richtig machen? Und jetzt ist er sehr stark in der Kollaboration, aber jetzt ist das Thema, und jetzt ändert sich der Name schon wieder, zu Enterprise Business Planning, jetzt geht es wirklich darum, die Digitalisierung hier mit reinzunehmen, weil jetzt Dinge schneller gehen, jetzt ist einiges möglich, was vorher nicht machbar war und also entwickelt sich stetig weiter mit dem, was die Technologie ermöglicht. Und was Firmen schon geleistet haben und jetzt, wo sie den Reifegrad erreicht haben, eben auch einfach weitere Ziele erreichen können.
Ja, dieses Enterprise Business Planning suggeriert so ein bisschen, dass es um ein Enterprise geht, also ein Unternehmen. Wann ist denn wirklich diese Einsicht gekommen, dass man Unternehmen nicht innerhalb der vier Wände planen kann, sondern immer in Einbezug des gesamten Netzwerks? Wann war das eigentlich so? Gibt es da so ein paar Schlüsselmomente oder ein paar Entwicklungen, die das wirklich vorangetrieben haben?
Ich glaube, gezeigt hat sich das immer. Das hängt immer vom Reifegrad der Firma ab. Ne? Also wenn man noch nicht so gut intern abgestimmt ist, ist man eigentlich mit sich selber beschäftigt und kann noch nicht weiter über den Tellerrand schauen. Das ist tatsächlich eher so ein bisschen vom Reifegrad abhängig, aber richtig stark gezielt wird es seit der Jahrtausendwende wirklich überall angegangen.
Ja, Jochen, vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen Hintergrund geben, wie sich eigentlich die Technologie weiterentwickelt hat im Rahmen dieses Prozesses und dieser Evolution, die Birgit gerade beschrieben hat. Denn ich kann mir vorstellen, dass in den 80er, 90er Jahren, als so die ersten ERP-Systeme aufkamen und so weiter und alles viel sehr, sehr ERP-zentrisch war, das hat sich auch weiterentwickelt. Erklär mal so ein bisschen die Technologie, die das Ganze auch so begleitet hat.
Ja, ich denke mal, was die Birgit schon gesagt hat, mit der Produktionsplanung hat das Ganze sozusagen angefangen. Dann kamen auch die ERP-Systeme sozusagen in den Markt, wo dann das Unternehmen unterstützt hat für die Materialplanung. Dann ging es ja weiter mit dem Thema Ressourcen zu integrieren. Und dann hat man natürlich auch festgestellt, natürlich, dass das Datenvolumen steigt. Das heißt, auch die Anforderungen an die Technologien sind gestiegen. Und dahingehend sind dann solche Trends danach gekommen, wie solche In-Memory-Planungsfunktionalitäten, dass ich einfach schneller planen kann, auch mit den größeren Datenvolumen. Und jetzt heute auch mit der IBP-Planung, das ist ja ein ganzheitliches Planungsaspekt, da spielen ja Finanzdaten eine Rolle, da spielen Produktlebenszyklendaten eine Rolle, da spielen Demand, Supply eine Rolle. Das sind ja immense Datenvolumen, wo da auf so eine Anwendung oder Technologie treffen. Und da gibt es natürlich schon mittlerweile auch Lösungen, auch im Oracle-Bereich, wo wir auch tätig sind mit der IBP-Planung, wo genau solche Prozesse unterstützen. Und auch sozusagen das Unternehmen die Übersicht gibt für solche Datenvolumen und solche Pläne dann auszuführen. Und wie auch die Birgit gesagt hat, elementare ist natürlich, heute ist auch ein Planungshorizont 36 Monate. Das heißt, jetzt kann man einfach mal sein Produktportfolio etwas hochrechnen über 36 Monaten mit diesen ganzen Konstanten. Da sind wir schon wirklich in dem Big Data Bereich, wo halt auch dann solche Applikationen damit arbeiten können, um den Prozess wirklich zu unterstützen. Und das ist das Entscheidende auch, was wir die Erfahrungen haben, dass der Prozess immer im Vordergrund stehen muss und dass man dann dahingehend dann die Applikation einsetzt, um das zielgerichtet dann zu managen.
Ich habe ja schon zweimal von euch gehört, dass sich der Planungshorizont bei Unternehmen tendenziell eher verlängert hat auf 36 Monate. Wie sieht es denn damit aus, dass man Unternehmen in Echtzeit steuern kann, dass man Daten in Echtzeit dazunehmen kann? Das ist ja auch eher ein neueres Phänomen. Wie sieht es denn damit aus?
Also für die Echtzeit ist natürlich auch solche Trends, wo ich gesagt habe, wo schon reinkommen, wie so IoT, wo wirklich aus der Lieferkette direkt Signale zurückkommen in meinen Planungslauf. Das sind aber wirklich diese kurzfristigen Elemente. Und diese IBP-Planung ist ja wirklich eher das strategische, mittelfristige und den Plan natürlich auch immer abzugleichen mit meinem operativen Business. Und das ist ja die Kunst von so Technologien, genau dieses abzubilden und auch mit Kurzzeitergebnissen oder Ereignissen reagieren zu können, aber auch solche Planungsereignisse dann immer wieder abzugleichen.
Und jetzt haben wir drei Begriffe gehört. Wir haben Sales und Operations Planning, so die erste Generation sozusagen gehört. Wir haben Integrated Business Planning und Enterprise Business Planning. Birgit, kannst du nochmal diese drei Bereiche abgrenzen? Wo fängt das eine an? Wo hängt das andere auf? Es ist wahrscheinlich sehr, sehr fließend, aber warum überhaupt diese verschiedenen Begrifflichkeiten? Und was ist da anders geworden seit Sales Operations Planning?
Also Sales and Operations Planning war immer etwas längerfristig gedacht, aber ist, wie sich das in Unternehmen dann, ne, wo die Abstimmung Bedarf und Lieferbarkeit stattgefunden hat, ist es dann immer wieder in der Kurzfristoptimierung, ist es tatsächlich sehr kurzfristig geblieben. Ne? Und der IBP unterscheidet sich zum einen im Wesentlichen darum, dass dass wir eben auf den Horizont meistens 4 bis 36 Monate schauen, wo wir eben jetzt noch Optionen haben, wo wir die Antwort optimieren können. Das heißt, wenn ich weiß, dass mein Sales und Marketing einen anderen Fokus steuern, zum Beispiel eben wir gehen mehr auf E-Commerce, dann kann ich mich darauf vorbereiten, dann kann ich eine richtige Antwort darauf geben und kann eben eine kostengünstige Antwort vorbereiten, die ich dann, genau wie du sagst, im Kurzfristigen natürlich mit Echtzeit noch optimieren kann, aber das ist eigentlich eine Kostenminimierung, ne? Und also Antwort optimieren, aber ich muss mich schon vorher darauf eingestellt haben, ne? Also ich will vorbereitet sein, das ist der IBP. Der Enterprise Business Planning ist jetzt tatsächlich einfach das Verarbeiten dieser Big Data, wie Jochen schon gesagt hat, und wirklich jetzt eben Dinge wie KI, Machine Learning, solche Elemente zu nutzen und diese Daten, wo es die da ist. Ich habe ja, wo ich mit meinem Handy hingehe, jeder weiß alles, kann alles nachverfolgen, ne, wo ich laufe, wie schnell ich laufe. Frag mich auch immer, ob ich jetzt gerade am Ruder oder renne. Ne, und es ist so viel Daten sind da und damit umzugehen, ist jetzt eben diese neue Herausforderung. Das würde ich sagen, die neue Ära von dem EBP jetzt, ne? Enterprise Business Planning.
Ist das eine Situation, wo im Prinzip alle Unternehmen irgendwann von diesem Sales and Operations Planning zum IBP und dann zum EBP so migrieren sozusagen, sich weiterentwickeln? Oder ist es für einige Unternehmen völlig okay, wenn sie irgendwie beim Sales Operations Planning hängen bleiben oder auch beim IBP und sich nie wirklich um KI und übergeordnetes Enterprise Business Planning beschäftigen? Wie schätzt ihr das ein? Ist es für alle relevant irgendwann?
Also von meiner Seite aus ist es für alle Firmen relevant, sollte relevant sein. Und ein CEO, mit dem ich arbeite, der hat gesagt, ja, der Prozess hat mir, also der IBP-Prozess hat jetzt nicht geholfen, die Pandemie vorherzusehen, aber er hat uns geholfen, schneller rauszukommen, ja, und eben sich schon mal auf Szenarien einzustellen und eben vorzubereiten, damit immer noch der strategische Kurs da gefahren wird. Ein anderes Unternehmen, mit dem ich arbeite, die haben vor 9 Monaten Entscheidung getroffen, weil sie vorhergesehen haben, dass irgendwann die Logistik zusammenbrechen wird und dass die Container nicht mehr so gut durchkommen und haben eben bewusst Entscheidung getroffen, die Bestände hochzufahren, um dann eben diese 8 Monate schon genutzt zu haben. Also sinnvoll ist es für jeden, ist jeder dazu bereit? Das ist die Frage. Viele und gerade jetzt im deutschen Mittelstand, würde ich sagen, sind viele, die einfach noch teilweise gar keine Bedarfsplanung groß machen oder eben einfach die Abteilung noch nicht zusammenbringen.
Ja, jetzt hast du schon viele Vorteile und Mehrwerte genannt von so einer integrierten Businessplanung und auch einer Enterprise-Businessplanung. Aber vielleicht nochmal knackig rausgearbeitet, formuliert, was sind so die größten Vorteile, die sich Unternehmen davon versprechen?
Also Die meisten Unternehmen, das Erste, was sie sagen, was sie vom Prozess bekommen haben, ist Wachstum. Also das ist eben, wo man rechtzeitig vorausschauend Entscheidungen trifft und die Zügel in die Hand nimmt, also selber in Kontrolle bleibt durch diesen Zeithorizont, den wir angesprochen haben. Widerstandsfähigkeit, ja, also die sich darauf einstellen auf die Situation. Und Firmen, die ihre Strategie nochmal überdacht haben, wo jetzt bestimmte Branchen Einbrüche hatten, um dann auch zu sehen, ne, müssen wir uns umorientieren mit den Kunden. Also auch da die Widerstandsfähigkeit dann eben aufbauen. Und im Endeffekt bringt es Mehrwert für jeden einzelnen Mitarbeiter, weil es im Endeffekt, wenn ich an unser Unternehmen denke, ist das einfach, ne, wir waren, bevor wir den Prozess hatten, waren wir beschäftigt, das, was wir von anderen Funktionen als Informationen hatten, neu zu überarbeiten, damit es für uns richtig ist und sinnvoll und korrigieren. Später war es ich kriege die Daten, wir arbeiten alle an den gleichen Informationen, sind alle auf dem gleichen Weg und fügen jeden Tag Mehrwert zu, ne, weil ich meinen Job mache und meinen Job verbessere und mich darauf fokussieren kann. Also unser Engagement ist hochgegangen, einen Punkt auf einer 5-Punkte-Skala. Ne? Also sehr, sehr groß, einfach was es für die Mitarbeiter bringt.
Ja, klingt sehr plausibel, sehr, sehr attraktiv. Klingt wie Mehrwert oder Vorteile, die sich eigentlich kein Unternehmen entgehen lassen dürfte. Aber was sind denn so die typischen Herausforderungen, vor denen Unternehmen stehen, wenn sie sowas einführen wollen? Was sind so typische Hindernisse, die man überkommen muss?
Das Erste ist tatsächlich, das Führungsteam muss es wollen. Ne? Also viele, St. Jochen, das ist, glaube ich, auch die Erfahrung, also viele Unternehmen wollen das etablieren, aber beginnen auf zu tiefer Ebene. Ne? Also da ist wirklich ich glaube, einer der größten Erfolgsfaktoren ist, dass die Führungsebene wirklich dahinter ist, weswegen wir eben nur auf Geschäftsleiterebene anfangen oder nur, wenn da wirklich die Unterstützung da ist, auf eine Reise mit einer Firma gehen. Ne? Und dann muss man im Endeffekt den Mehrwert für die Firma rausbekommen und dann eigentlich diesen ganzheitlichen Ansatz fahren mit, was sind die Prozesse, was sind die Verhaltensweisen und wie passt die Technologie und kann uns unterstützen und helfen im Unternehmen.
Ja, heißt das im Umkehrschluss auch, dass der Grund, warum das selten aus den einzelnen Fachabteilungen getrieben wird, dass es immer noch so eine Art Silo-Denken gibt, dass es den Fachabteilungen schwerfällt, übergeordnet zu denken und dass man deshalb an die Unternehmensführer gehen muss, weil es halt einen Mehrwert fürs gesamte Unternehmen darstellt?
Auf jeden Fall. Also das Silo-Denken ist sehr dominant und viele glauben auch und deswegen mag ich den Namen S&OP gar nicht mehr, weil das suggeriert immer, das ist etwas, was von der Lieferkette kommt, während die Lieferkette ja eigentlich immer nur mit den Auswirkungen, mit diesem Bullwhip-Effekt reagieren kann, weil die Information und die Integration mit den anderen Bereichen fehlt. Ja? Also es muss von daher von der Geschäftsführung getrieben werden und dann fliegt das Ganze auf.
Ja, also Beteiligung der Geschäftsleitung ist so der erste Erfolgsfaktor. Und was sind weitere Erfolgsfaktoren, die gegeben sein müssen, damit das Ganze auch zum Erfolg kommt?
Das richtige Verständnis, die Leute, die das auch treiben, die Aktivierungsenergie reinsetzen, um die Verhaltensweisen, die Prozesse und die Technologie da in den Einklang zu bringen. Und dann den Mut vielleicht auch, andere Dinge fallen zu lassen und jetzt sich nur noch auf das zu fokussieren, was relevant ist.
Ich denke mal, vielleicht noch ein Punkt von meiner Seite, was wir als oft erkennen, ist natürlich das, was du auch gesagt hast, dass einmal der Prozess im Vordergrund stehen muss, aber dass viele halt auch hingehen, wirklich Silo-Denken, mehr beschäftigen mit der Supply Planning, ja, optimiert die, kümmert sich um Constraints und alle Evaluabilitäten, aber vergisst zum Beispiel und wundert sich, warum man nur sozusagen reagiert und vergisst zum Beispiel den ganzen Demandbereich oder auch das ganze Product Lifecycle Management. Das haben viele Unternehmen, wo wir bis jetzt sind, auch festgestellt, dass man natürlich Produktentwicklung noch gar nicht in die Planungsprozesse richtig involviert hat. Das sind oftmals solche Punkte, wo man sagt, heute, kennt ja das Ganze, früher hieß immer eine Lieferkette, heute haben wir ein Liefernetz und das Spinnennetz wird ja immer größer. Und das sind natürlich Elemente, wo schon eine Produktentwicklung über solche halt integrierten Technologien dort schon eine Möglichkeit bereitgestellt werden, wo kann ich überhaupt mein Material hersourcen? Habe ich eine Multisourcing-Strategie, Möglichkeit bei der Produktentwicklung schon festzulegen und nicht erst später, hier ist mein Produkt, lieber Einkauf, schau mal, wo wir das besorgen können. Und das sind dann die sozusagen die Probleme, wo entstehen durch dieses Silo. Und deswegen auch, was Birgit gesagt hat, sehe ich auch einen sehr, sehr großen Mehrwert von dem IBP, wirklich das ganz unternehmensweit zu betrachten, um wirklich genau diese Handshake-Bereiche vorab schon strategisch planen zu können.
Ja, dann beschreib uns doch mal den Idealzustand. Wenn ich ein Unternehmen bin, das es wirklich begriffen hat, wo die Unternehmensleitung dahinter steht, die Fachabteilungen machen mit, ich habe es implementiert, ich habe die rechte Technologie, über die können wir gleich nochmal im Detail sprechen, aber wie sieht so der Alltag aus? Beschreib mal, wie so eine Businessplanung tatsächlich im Alltag funktioniert, was da wichtig ist.
Im Endeffekt, wie das, wenn es etabliert ist und gut funktioniert, wie das abläuft, ist, jeder hat, versteht seine klaren Verantwortlichkeiten, hat aber dann, wir haben eine Strategie als Unternehmen, wir wissen, wo wir hinwollen. Ne? Das ist das Endziel oder ne, das, der Meilenstein in 5 Jahren, wo wir sein wollen. Und dieser IBP-Prozess ist jetzt sowas wie unser Navigationssystem, was jetzt uns immer wieder hilft zu schauen, was ist der Weg zum Ziel und sind da irgendwelche Hindernisse auf dem Weg, wo wir jetzt Entscheidungen treffen müssen. Und dann ist es eben in diesem monatlichen Prozess, hat jeder, der seine Verantwortlichkeit nimmt, sieht, oh, da ist, hier auf meiner Route ist ein Stau oder hier haben sich andere Autos noch dazwischen geschoben. Jetzt müssen wir Entscheidungen treffen und die Optionen ausarbeiten. Das heißt, ich habe von verschiedenen Blickwinkeln des Unternehmens, eben einmal, wie Jochen sagt, vom Produktportfolio oder dann auch von der Bedarfsseite und von der Lieferkettenseite, schaue ich jetzt drauf, wie kann ich meine Lücke schließen? Wie komme ich trotzdem rechtzeitig zum Zielpunkt? Und habe höchstens 2 Stunden, aber so ein Entscheidungsforum, wo die Entscheidungsträger eben einer aus der Geschäftsleitung mit dabei hier jetzt die Entscheidung trifft. Und das, was ganzheitlich alle, also der beste Insgesamtweg wäre mit einer ganz anderen Route, das sind dann Entscheidungen, die wirklich auf Geschäftsleiterebene stattfinden. Und ich habe also im Endeffekt diesen Prozess, der durch den Monat gefüttert wird mit, was hat sich geändert, was passiert da gerade, was sollten wir betrachten, um dann eben vorbereitet wirklich diese Entscheidung auch zu treffen. Die Geschäftsleitung kann im Endeffekt auf dem Kreuzfahrtschiff schauen, wo wollen wir hin, schaut nach Eisbergen und trifft diese großen Entscheidungen und jeder auf dem Schiff weiß auf seiner Ebene, was zu tun ist.
Ja, das heißt, es findet monatlich statt, es findet über Meetings statt. Richtig, also das ist so der größte Mechanismus, Meetings monatlich in einem bestimmten Prozedere oder gehört mehr dazu als diese monatlichen Meetings zur Abstimmung?
Es ist jeweils natürlich ein Vorbereitungsprozess. Das heißt, mit den klaren Verantwortlichkeiten, die jeder weiß und nimmt, findet eben dadurch der Informationsfluss statt. Die Daten und die Entscheidungen werden weitergegeben und werden dann eben eingearbeitet. Das heißt, wenn ich sehe, bei mir entsteht eine Lücke in der Lieferbarkeit, potenziell in der Zukunft. Ne? Zu dem Beispiel, hier wird ein Engpass irgendwann sein in den Häfen oder mit den Containern, dann schaue ich, welche Optionen, welche Szenarien könnten sein, was sind die Auswirkungen davon. Ich validiere im Endeffekt die Implikationen aufs Unternehmen, komme mit Optionen, die ich habe. Das ist dann eben Bestände aufbauen oder von woanders her sourcen. Ich komme dann mit diesen Optionen, die werden ausgearbeitet, damit ich dann eben in diesen Meetings auch Entscheidungen treffen kann. Also ein starker Vorbereitungsprozess, der natürlich relevant ist.
Ja, welche Fachbereiche sollten auf jeden Fall dabei sein?
Alle.
Am liebsten alle, okay. Zu viele Köche verderben den Brei, also vielleicht die andere Seite der Medaille. Wer konkret ist der typischerweise dabei und wo kann man da Fehler machen?
Der Fehler ist, die Entscheidungsgremien nicht richtig aufzusetzen. Ne? Also um entscheidungsbefugt zu sein oder möglich sein, muss ich natürlich eben die richtige Ebene haben. Deswegen ist die Geschäftsleitung Teil davon, ne, von diesen Reviews. Und meine Richtlinie ist so zwischen 6 und 8 Teilnehmern. Alle Teilnehmer sind entscheidungsbefugt und sind Entscheidungsträger und sind relevant, weil die Auswirkungen der Entscheidung sie betrifft. Ne? Sie müssen dann eben gemeinsam fürs Unternehmen das Beste machen, anstatt ich für meine Funktion. Also von daher muss richtig aufgesetzt werden. Ansonsten ist es ein Meeting mit 100 Teilnehmern, die nur Informationen bekommen, sondern ja, Hier werden eben wirklich Entscheidungen auch getroffen. Also das ist einer der relevanten Punkte, das richtig aufzusetzen.
Ja, macht das eigentlich auch Sinn? Also es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die extrem stark abhängig sind von Outsource Manufacturing zum Beispiel. Macht es Sinn, auch Externe mit dazuzunehmen? Und gibt es da gute Beispiele oder Best Practice, wie man das macht? Oder lässt man es unter sich? Ist es eher eine interne Veranstaltung sozusagen?
Nee, ich hab Unternehmen, die haben ihre eigenen Reviews für die externe Welt, also für ihre Lieferanten, die dann immer wieder auch in der Planung abstimmen, die auch strategische Ziele gemeinsam setzen, die von daher auch diesen Informationsfluss haben, beziehungsweise eine Firma, die eben auch Reviews selber mit einmal im Monat mit ihrem Lieferanten oder ihrem Contract Manufacturer durchführen.
Jochen, jetzt kommen wir zu deinem Thema. Wir müssen unbedingt über Technologie sprechen, denn das klingt ein bisschen so, als wenn vieles nur abhängig wäre davon, dass der Chef dabei ist und dass die richtigen Parteien am Tisch sitzen und einmal im Monat ein Meeting und Vorarbeit und so weiter. Aber welche Rolle kann Technologie spielen? Da ist in den letzten Jahren viel passiert und es gibt ganz, ganz tolle Tools. Teure Tools, nicht so teure Tools und fancy und nicht so fancy. Erklär uns mal ein bisschen, welche Rolle Technologie eigentlich inzwischen spielt, um diesen Prozess zu unterstützen.
Also ich denke mal, das Entscheidende bei dem Prozess zur Unterstützung, wie Birgit auch gesagt hat, sind natürlich Entscheidungen zu treffen. Das heißt, auf welcher Basis treffe ich meine Entscheidung? Und das sind mittlerweile halt diese Tools, also was zum Beispiel auch Oracle in den verschiedenen Bereichen hat. Für IBP gibt es halt wirklich solche Tools, wo die Daten zusammenziehen und auch simulierfähig sind. Das heißt, ich kann wirklich Szenarien simulieren mit allen beteiligten Bereichen. Also das, was Birgit gesagt hat vorhin auch, wir haben den Produktbereich, also Portfolio, wir haben den Supply-Bereich, wir haben den Demand-Bereich, wir haben den Finance-Bereich. Alle diese Ebenen geben ja Daten ein in meinen IBP-Plan. Und diese Daten werden dann auch mit Simulation, was passiert, wenn jetzt die Container, wie Birgit gesagt hat, ausfallen. Was für eine Auswirkung hat es auf unseren Revenue? Was für eine Auswirkung hat es auf unser Produktportfolio? Was für eine Auswirkung hat es? Und das kann solche Tools, und das ist, denke ich mal, der Mehrwert, wo heute entsteht, wo auch dadurch auch mittelständische Unternehmen auch enabled werden, solche Prozesse abzubilden, zeigen. Und da hat halt, wie gesagt, Oracle für die verschiedenen Bereiche einzelne Cloud-Lösungen, was natürlich auch wieder sehr interessant ist für Bereiche. Es muss nicht mir sozusagen, wo ich immer sage, einen Elefant mehr direkt kaufen, sondern ich kann meinen IBP-Prozess schrittweise auch mit Applikationen unterstützen. Das heißt, ich habe für mein Portfolio-Management gibt es zum Beispiel die PLM, Oracle PLM Cloud. Für mein Demand gibt es die Demand Management Cloud. Aber Oracle hat es auch ganz neu erkannt, dass der IPP-Prozess natürlich auch ein großes, so ein Konstrukt ist mit allen Bereichen und haben die IPPX sozusagen als Service bereitgestellt, wo genau diese Daten schon zusammenfahren aus den verschiedenen und verschiedene Simulationsmöglichkeiten aufbereiten und Szenarien vordefiniert haben, um dass der Kunde so ein Best Practice schon einfach nutzen kann.
Also in diesem Fall, ich muss jetzt nicht all in gehen mit Oracle und muss jetzt irgendwie die gesamte Suite von ERP über alles haben, sondern ich kann ganz, ganz gezielt mehr Module raussuchen, die den Prozess unterstützen, die dann auch wiederum mit anderen existierenden IT-Systemen funktionieren, sei es SAP, sei es andere Systeme, die ich schon habe, richtig?
Genau, und das ist ja der Ansatz, wo Oracle auch geht, mit den ganzen Cloud-Services. Das sind ja wirklich Services, wo ich mir dazu nehmen kann, auch auf meinen bestehenden Systemen, weil viele Unternehmen haben ja heute schon Systeme, aber ich kann mir bedarfsgerecht sozusagen die Add-ons zur Verfügung oder ziehen als Service und kann das dann sozusagen in der Cloud dann auch nur simulieren oder zum Nutzen, auch mal zum Validieren. Also wir haben auch schon einige Kunden, wo sagen, okay, wir wollen das jetzt einfach mal kurzfristig schauen, wie das sich eigentlich verhält, so eine IPP-Planung, und dann kann man das halt zur Verfügung stellen. Man kann auch sich rantasten und so einen Prozess auch mal zu validieren, passt der systemseitig, habe ich alle Informationen. Weil die kritische Fahrt natürlich auch in den ganzen Technologien ist die Datenqualität. Und da ist natürlich auch eine große Herausforderung in mittelständischen Unternehmen, dass natürlich die Datenqualität für einen sauberen IBP-Prozess oftmals noch nicht gegeben ist oder sehr unterschätzt wird.
Ja, und wenn ihr bei einem Mittelständler aufschlägt und die Begriffe SAP oder Oracle hören, denkt ihr immer, oh Gottes Willen, jetzt muss ich irgendwie 100 Berater mit ins Haus holen und muss irgendwie 100 Millionen zur Verfügung stehen, überhaupt mitzuspielen. Wie sieht das heutzutage aus? Wie freundlich sind diese Systeme gegenüber Unternehmen, die nicht groß sind wie Volkswagen oder andere?
Das ist genau das, wo jetzt das mal angefangen hat, oder Oracle auch vor allem angefangen hat, diese Services runterzubrechen. Das heißt wirklich in kleineren Bereiche. Früher gab es ein ASCP von Oracle oder ein APO von SAP. Das sind ja schon große, schwere Tanker, wo in ein Unternehmen reinkommen. Und heute wurde halt einfach diese Teile aufgesplittet und es gibt ein Demand Management Cloud, wo einfach nur diesen Demand-Bereich abbildet. Es gibt einen Supply-Bereich, wo nur diesen Supply-Bereich abdeckt. Oder halt auch einen EPM-Bereich, wo nur das Financial Planung abdeckt. Also wirklich dieses kleingeschnitten, dass man einfach diese Einstiegshürde für Unternehmen geringer ist Und wie gesagt, als Cloud-Service ist natürlich auch, ich kaufe meinen Service ein. Wenn der Service nicht passt oder nicht mehr passt oder ich Änderungen will, kündige ich halt meinen Service ab.
Ja. Was ist so eine typische Herangehensweise? Wie geht ihr vor? Geht ihr gemeinsam rein, Birgit? Das geht ihr da rein mit einer Beratung und ihr sprecht mit der Unternehmensführung und dann kommt Jochen mit seinem Technologieteam? Oder wie geht ihr jetzt ganz konkret, ganz speziell an solche Projekte ran?
Es gibt eigentlich alle möglichen Ansatzpunkte. Also unserer Seite, meistens kommen die Kunden auf uns zu, die haben mit uns gearbeitet, werden befördert gegen ein anderes Unternehmen und sehen jetzt Schwierigkeiten und wissen, dass wir ihnen helfen können. Ne? So ein Prozess als Ansatz die Lösung ist. In dem Fall würden wir dann, wenn dann die Frage auf, wie können wir das Tool unterstützen, welche Systeme brauchen wir, bringen wir dann eben jemand wie Jochen mit rein von der Seite. Aber es geht genau andersrum als Jochen. Von deiner Seite, wenn du siehst, es geht eben nicht nur darum, gib mir ein neues Tool und dann funktioniert alles, dann verhalten sich alle richtig, dann kommt der Jochen auf uns zu.
Ja, ich denke mal, was du auch gesagt hast, Birgit, wir treffen halt auch oft bei Unternehmen, auf Unternehmen, Mittelständler, hauptsächlich Mittelständlerunternehmen, wo, wie ich schon erwähnt habe, wir versuchen, Applikationen prozessorientiert einzuführen. Das heißt, wenn wir natürlich feststellen, dass so ein Prozess, wie jemand sagt, auch tun wir wollen jetzt IPP-Prozess, eine Applikation, ist natürlich unsere Frage, habt ihr einen sauberen Prozess schon mal definiert? Weil sonst heißt dann immer wieder, ja, die Software kann das ja gar nicht abbilden. Aber oftmals einfach der Prozess ist nicht da, dass die Software optimal genutzt werden kann. Und das sind so Punkte, wo wir dann wiederum zur Birgit gehen und sagen, Achtung, da bräuchte man mal Unterstützung, um einen sauberen IPP-Prozess aufzusetzen.
Kann man das Ganze vielleicht ein bisschen so zusammendampfen in so ein paar handfeste Ratschläge, die ihr für Zuhörer habt, die Interesse haben, die momentan das Gefühl haben, sie sind noch nicht richtig gut aufgestellt bei einer Unternehmensplanung, ist nicht modern genug, ist nicht die richtigen Tools, was ist eine gute Vorgehensweise? Ein paar konkrete Ratschläge, die ihr habt? Telefonhörer abnehmen und Birgit anrufen. Jochen anrufen. Das ist der einfachste Weg.
Das wäre der einfachste Weg. Im Endeffekt erstmal schauen, was ist das Ziel, also wirklich definieren, was sie erreichen wollen und im Endeffekt auch eine Problemanalyse, wo sind eigentlich die Schwierigkeiten im Moment und das ist, wo oft dann dieses Ganzheitliche rauskommt, wo dann klar ist, an den Schnittstellen haben wir eigentlich intern noch Probleme oder eben auch extern. Oft werden eben auch Daten und Systeme erwähnt, aber meistens ist es eben so eine ganzheitliche Lösung. Also da vielleicht mal Reifegrad bestimmen, eine Diagnose durchführen, was eigentlich die Schwierigkeiten sind und aufgrund von dem dann auch die Ambition festlegen. Ne? Wo wollen wir denn hin und wer will eigentlich dahin? Das ist wieder zurück, eben ist die Geschäftsführung mit dabei.
Also mit anderen Worten, ihr holt die Kunden oder die Interessenten dort ab, wo sie gerade sind, egal in welchem Reifestadium sie sich befinden und dann analysiert ihr und macht dann die richtigen Empfehlungen entsprechend von bis sozusagen.
Genau, weil das ist tatsächlich nicht one size fits all, sondern das muss fürs Unternehmen funktionieren und die Unternehmen müssen das auch selber für sich gestalten. Ja? Also wir geben Hilfe zur Selbsthilfe im Endeffekt helfen, die Zusammenhänge klar zu machen und helfen dann, das auch richtig aufzubauen, ne? Und durch Prozesse, aber auch eben die Systeme und dann eben richtige Verhaltensweisen, deswegen mit der Geschäftsleitung.
Ja, was glaubt ihr denn, wo so in Zukunft die Reise hingeht, wenn ihr da mal so ein bisschen vorausdenkt, nächsten 5 Jahre, was sind so die großen Veränderungen, die ihr vorherseht, wie sich das ganze Feld verändert? Jochen? Was siehst du in der Technologie zum Beispiel kommen?
Also ich denke mal, dass halt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass diese ganze Ketten, also wir werden nicht mehr von Ketten sprechen, wir werden echt von Netzen sprechen. Das heißt, das wird ein Bereich sein. Dann natürlich diese Smart Supply Chain, wo ich erwarte irgendwann, es fängt ja schon die ersten an, wo Container mit RFID-Chips automatisch kommunizieren mit den Systemen. Ich bin jetzt da, ich bin jetzt hier. Die Standorte, das ist dieses Track and Trace, wo es schon gibt. Mittels IoT wird es natürlich noch mehr vernetzt, das Ganze. Das heißt, dadurch werden nach Echtzeitdaten vielleicht viel, viel mehr natürlich einen IPP-Plan mit reinspielen und auch mehr im Endeffekt auch diese Exception-Based aus Echtzeit, was Veränderungen und Simulationen generieren können in meinem zukünftigen IPP-Plan. Also das sind schon so Punkte. Und natürlich auch der Umweltaspekt. Ich denke mal, das ist auch ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, dass natürlich das ganze Umweltthema mehr und mehr auch in die Supply Chain mit rein spielt und nicht mehr kostet es, was wolle ich, bekomme jetzt dieses Produkt oder dieses Material, sondern auch wirklich mit dem Umweltgedanken als Constraint noch mitgearbeitet werden muss.
Birgit, siehst du wahrscheinlich genauso. Was siehst du noch zusätzlich an interessanten Trends oder Zukunftsprognosen, die auf uns zukommen?
Ja, ich glaube, in der Zukunft sind tatsächlich also autonome Supply Chain, dann gerade die Logistik und den Mehrwert da generieren über diese Liefernetze, wie Jochen das sagt, im Endeffekt die Konsumentenänderung oder die Verhaltensweisen. Also das ist auch aufgrund des Bewusstseins für die Umwelt, aufgrund der Einschränkungen, die da sind, ist eben diese Deglobalisierung, das veränderte Verhalten, was ich jetzt erstmal auch wieder einpendeln muss und also auch einfach ganz andere Wege, wie man das Produkt am Endeffekt an den Endverwender da bringt. Da wird es einfach sehr große Veränderungen noch geben und muss man sich einfach darauf vorbereiten.
Es bleibt spannend. Ein spannendes Feld. Ich finde es interessant, wenn wir darüber gesprochen haben, auch gute handfeste Ratschläge dabei, also auch ein bisschen so der ganze Hinweis, dass es nicht nur für große Unternehmen ist, auch für kleine Mittelständler und ihr holt sie sozusagen da ab, wo sie gerade sind, im Entwicklungsstadium und für jeden ist sozusagen, sollte sich jeder mal anschauen. Ja, hervorragend. Birgit, Jochen, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe den Gästen auch und bis zum nächsten Mal.
Danke. Dankeschön.
So, das war der BVL Digital Podcast zum Thema Integrated Business Planning. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Denkt dran, nochmal eben kurz die beiden Positionen anzuschauen, die bei der BVL aktuell zu besetzen sind unter bvl.de/careers. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.